Ja, ich freue mich, heute Morgen bei euch zu sein. Vielen Dank. Ich sage gerne noch etwas zu meiner Person. Ich war letztes Jahr schon mal hier und habe bei euch gepredigt. Und wie ihr mitbekommen habt, stand ich damals in der Rolle der Frauenbeauftragten hier von der DSV. Ich habe diese Rolle immer noch, aber ich habe auch noch einen viel größeren Bereich, und zwar die Haushalterschaft. Viele fragen sich oder denken als erstes, wenn sie sagen Haushalterschaft, sofort an den Zehnten. Und dafür bin ich dir heute Morgen dankbar, dass du die Talentschmiede vorgestellt hast, Melin. Weil Haushalterschaft, wie wir heute Morgen in der Lektion auch schon besprochen haben, ist die Haushalterschaft etwas, wo Gott uns in diese Welt gestellt hat. Wo wir mit unseren Gaben, mit unseren Talenten, mit all dem, was wir haben, hier unsere Verantwortung haben. Wir sollen die Erde bebauen. So hat Gott uns in den Garten Eden gestellt. Wir leben heute jetzt nicht mehr im Garten Eden, leider. Aber jeder hat seine Verantwortung in dieser Welt. Dazu gehören die Talente. Dazu gehören auch die Kinder. Wir als Erwachsene kennen vielleicht unsere Talente, aber die Kinder sind noch auf der Suche. Und dieses Projekt ist entstanden in der DSV vor der ganzen Umstrukturierung. Aber sie spiegelt die neue Struktur wunderbar wider. Viele fragen dann immer, ja, was ist denn so viel anders? So viel anders ist, dass wir versuchen, im Bereich, ich bin jetzt aus dem Bereich Beziehung, da gehört die Jugend dazu, da gehören die Frauen dazu, da gehört die Haushalterschaft dazu, da gehören auch die Männer dazu. Dazu gehören, ich glaube, ich habe alle aufgezählt, ich muss das gerade überlegen, die Kindersabbatschule gehört noch dazu, Ehe und Familie. Und wir versuchen gemeinsam für euch Gefäße, Möglichkeiten zu schaffen, wo ihr euch eure Gaben, eure Fähigkeiten entdecken könnt, wo ihr aber auch gestärkt werdet. Das, was wir veranstalten, soll euch dienen, aufzutanken, im Glauben zu wachsen. Und ich finde, die Talentschmiede ist da ein wunderbares Beispiel, weil dieses Projekt ist sehr kurzfristig entstanden, oder besser gesagt in kurzer Zeit, weil alle zusammengearbeitet haben. Hat nicht der Fabian alleine für die Jugend gearbeitet, da hat nicht die Frauenabteilung für sich geschafft, sondern wir haben alle zusammen geschafft. Und ich bin Gott dankbar, dass wir dieses Wochenende erleben durften. Und ich danke auch der Küche nochmal, die Marina sitzt da oben, sie hat für 100 Leute gekocht. Vielen Dank, dass du dich da so engagiert hast. Es ist nämlich nicht einfach, 100 Leute zu beköstigen an so einem Wochenende mit allen möglichen Extrawünschen. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, und heute stehe ich sozusagen in zwei Funktionen vor euch. Aber die größere Funktion ist im Moment für mich auch die Haushalterschaft. Ihr habt vorhin gehört, mein Thema heißt Helden und Heldinnen. Als die Monika mich gefragt hat, da habe ich gesagt, es gibt so viele Heldengeschichten in der Bibel, und wer mich ein bisschen kennt, ich liebe Geschichten. Ich lese für mein Leben gerne, und man kann so richtig schön abtauchen. Man kann die Person kennenlernen, wenn es eine Biografie ist, und man kann aber auch in das Abenteuer oder was auch immer die Geschichte hergibt, sich eintauchen. Und so möchte ich euch eigentlich in eine Geschichte nehmen, wo es um Helden und Heldinnen geht. Die meisten von euch wissen, was Helden und Heldinnen sind. Ich habe das extra nochmal nachgeschlagen, damit ich nichts Falsches sage, weil es geht ja da auch um Frauen und Männer. Heldinnen und Helden sind also ein Mann oder eine Frau, die für eine herausragende oder mutige Tat bewundert werden. Und wenn wir in die Bibel schauen, da finden wir ganz viele Helden. Mose, Abraham, Maria, Daniel hatten wir heute Morgen, Paulus. Es gibt also viele Namen, die uns auf Anhieb einfallen. Und ich möchte mit euch heute Morgen eine Geschichte anschauen oder zwei Namen hervorholen, die nicht so bekannt sind. Und zwar sind das die zwei Hebammen die zur Zeit der Sklaverei in Ägypten gelebt haben. Schiffer und Pua. Wir sind dort in einer Zeit, wenn ich zu schnell rede, sag mir das bitte, dann versuche ich langsamer. Wir sind in einer Zeit, wo Josef gestorben ist und der Pharao von seiner, ich sage jetzt mal, von seiner Heldentat, es war ja auch fast ein Held, denn er hat das ägyptische Volk bewahrt, nichts mehr wusste oder es sehr stark nach hinten gedrängt hat. Und der Pharao wollte das Volk der Israeliten, wie soll ich sagen, ihm gefiel das nicht, dass die so groß waren, er wollte sie sozusagen ein wenig verkleinern. Und er hatte sich überlegt, damit die sich nicht so schnell vermehren, zwinge ich sie als allererstes mal zur Sklavenarbeit. Weil dann sind sie beschäftigt, sie haben keine Kraft, sie können nicht so viele Kinder in die Welt setzen. Aber dummerweise ist das Gegenteil passiert. Das Volk wuchs weiter, egal wie viel Sklavenarbeit er ihnen aufdrückte. Und so ersann sich der Pharao eine neue Strategie und die beruhte auf dem Dienst der Hebammen. Er wollte sie für seine Zwecke einspannen und die männlichen Nachkommen sollten während der Geburt noch getötet werden, damit sich die Zahl verringert und keine Rebellen mehr heranwachsen können. Also die beiden Hebammen bekamen eine wichtige Aufgabe vom König. Doch wie reagierten sie darauf? Lasst uns gemeinsam lesen in 2. Mose 1, ab Vers 15 bis 21. Ich lese aus der Neuen Leben-Übersetzung. Der König von Ägypten erteilte den hebräischen Hebammen Schifra und Pua folgenden Befehl: Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt helft, Hilfe leistet und ein Junge geboren wird, dann tötet ihn. Ist es jedoch ein Mädchen, dann lasst es am Leben. Aber weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, gehorchten sie dem König von Ägypten nicht und ließen die Jungen am Leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich. Warum tötet ihr die Jungen nicht, wollte er wissen. Herr, antworteten sie ihm, die hebräischen Frauen sind kräftiger als die ägyptischen Frauen. Noch bevor eine Hebamme zu ihnen kommt, haben sie ihre Babys bereits geboren. Gott segnete die Hebammen und das Volk der Israeliten wurde sehr groß und mächtig. Weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, schenkte er ihnen viele Kinder. Diese Verse zeigen ein paar ganz interessante Merkmale auf, oder die ich für mich daraus nehmen konnte. Sie fürchteten Gott, sie fällten eine Entscheidung, handelten weise und traten dem Unrecht entgegen und halfen den Hilflosen. Wenn wir diese Eigenschaften umsetzen würden oder tun, um Gottes Segen weiterzugeben, wie würde sich unsere Umwelt da verändern? Aber lasst uns noch mal genau hinschauen, was die Hebammen taten. Sie hatten Gottesfurcht. Anders ausgedrückt, sie hatten Gottes Gebot in ihrem Herzen. Sie wollten nicht gegen das Gebot verstoßen, du sollst nicht töten. In 2. Mose 1, Vers 17 haben wir gerade gelesen. Aber weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, gehorchten sie dem König von Ägypten und ließen die Jungen am Leben. In Sprüche 8, Vers 13 lesen wir, alle, die den Herrn achten, hassen das Böse. Deshalb hasse ich Hochmut, Stolz, ein Leben voller Unrecht und Lüge. Also Ehrfurcht vor Gott bringt uns dazu, seinem Weg zu gehen und seinen Geboten zu folgen. Mit ihm können wir also auch machtvoll wirken. Was sehen wir noch? Schifra und Pura, die trafen eine Entscheidung. Sie wollten Gott treu bleiben und das Leben nicht töten. Sie trafen hier also eine aktive Entscheidung, die ihnen damals das Leben hätte kosten können. Doch mit dem Vertrauen zu Gott und einer festen Überzeugung traten sie für Gott ein. Denn sie wussten in ihrem Innern, es ist nicht richtig, die Babys zu töten. Und Ellen White schreibt dazu: Derjenige, der Gottes Gesetz in seinem Herzen eingeschrieben hat, wird Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und eher allen Menschen ungehorsam werden, als nur im Geringsten von Gottes Gebot abzuweichen. Gottes Nachfolger, die durch die Inspiration der Wahrheit gelehrt und von einem guten Gewissen geführt und von einem jedem Wort aus Gottes Wort leben, werden sein Gesetz in das ihre Herz eingeschrieben haben und ihn auch als einzige Autorität anerkennen und Folge leisten. Das lesen wir in Councils of the Church, Seite 314. Also manchmal müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen, so wie in Apostelgeschichte 5, Vers 29 im zweiten Teil steht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Doch das fällt uns natürlich nicht immer leicht. Doch Gott schenkte den Hebammen Weisheit. Der Entschluss, dass sie nicht die neugeborenen Babys töten wollten, brauchte ein weises Vorgehen. Denn sie wussten, der König würde kommen und eine Antwort erwarten, warum sie ihren Befehl nicht befolgen. Das haben wir auch in Vers 18 gelesen. Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich. Warum tötet ihr die Jungen nicht, wollte er wissen. Und der nächste Vers zeigt so ein bisschen die Weisheit. Herr, antworten sie ihm, die hebräischen Frauen sind kräftiger als die ägyptischen Frauen. Noch bevor eine Hebamme zu ihnen kommt, haben sie ihre Babys bereits geboren. Denn der Auftrag galt ja ganz klar, es sollte bei der Geburt stattfinden. Und ich muss gestehen, man sieht dort den Segen Gottes, dass er die hebräischen Frauen befähigt hat, alleine die Kinder zu gebären. Also wenn ich daran denke, ich war froh, meine Hebamme, als mein Kind geboren wurde. Doch Gott stellt auch uns heute die Weisheit zur Verfügung. In Sprüche 9, Vers 10 lesen wir, die Weisheit vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit, Gott, den Heiligen, zu erkennen, denn das führt zur Einsicht. Damals wie heute möchte Gott uns führen. Er möchte uns zeigen und Weisheit schenken, wie wir seinem Gebot folgen können. Wir lesen in Sprüche 2, Vers 6, der Herr schenkt Weisheit und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. In Hiob 28, Vers 28 lesen wir, Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben ist Weisheit und dem Böse aus dem Wege zu gehen ist Erkenntnis. Also Gott möchte dir und mir heute die gleiche Weisheit schenken wie damals den beiden Hebammen. Er möchte, dass du und ich zur rechten Zeit die rechte Erkenntnis haben, wie wir handeln sollen. Die Weisheit, die wir brauchen, um den Herausforderungen zu begegnen. Tagtäglich. Und die Bibel sagt uns auch im Psalm 50, Vers 15, vertraue auf mich, wenn du in Not bist, dann will ich dich erretten und du sollst mir die Ehre geben. Im Psalm 32, Vers 8 sagt das Wort, ich will dir Verständnis geben wo dir den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und mein Auge ruht auf dir. Ist das nicht eine tolle Zusage, die wir heute noch haben? Die Hebammen, die traten dem Unrecht entgegen und verteidigten hilflos. Die Babys sind hilflos. Die können erstmal nichts. Die schwangeren Frauen sind auch hilflos in einer Situation der Geburt. Und wir tragen dafür auch Verantwortung, die zu verteidigen, die Hilfe brauchen. In Sprüche 31, Vers 8 lesen wir: Hilf dem, der sich selbst nicht helfen kann, schaffe denen Recht, die für sich nicht alleine dastehen. Schifra und Pua entschieden sich dafür, gegen das Unrecht einzutreten, das ihrem Volk angetan werden sollte. Sie weigerten sich, den Befehl des Königs auszuführen, sie lehnten es ab, zu töten. Sie sahen es als ihre moralische Verpflichtung an, den Hilflosen zur Seite zu stehen und sie zu verteidigen und das Leben der Unschuldigen zu retten. Du und ich, die wir Gott lieben, dürfen wie Schifra und Pua aufstehen und mit Gottes Weisheit das Leben der Hilflosen schützen und diejenigen verteidigen, die sich nicht selbst wehren können. Das trifft auf viele zu, auf Kinder, auf Senioren, auf Behinderte. Sie alle sind Dingen ausgesetzt manchmal, wo sie sich nicht helfen können. Und Gott möchte, dass wir offene Augen und offene Ohren haben für die, die um uns herum sind. Wenn wir uns das anschauen, die beiden Hebammen, die konnten nicht ahnen, wie weitreichend ihre Tat war oder auch ihre Treue zu Gott. Indem sie nämlich die Pläne des Pharaos nicht befolgten, durchkreuzten sie damit auch Satans Pläne. Sie bewahrten Mose vor dem sicheren Tod, der das Volk Israel aus Ägypten führen sollte. Und sie durchkreuzten auch Satans Plan, denn es sollte ja ein Nachkomme aus dem israelischen Volk aufstehen, Jesus. Wir können dankbar sein, dass Schifra und Pua sich von Gott haben führen lassen. Und wir dürfen auch darauf vertrauen, dass wir, wenn wir Gott in unserem Herzen haben, auch für ihn genauso einstehen dürfen. Und es ist ein Segen, wenn die Menschen um uns herum erkennen können, dass Gott uns führt. Lässt du dich von Gott gebrauchen? Bist du offen? Siehst du die Not um dich herum? In deinem Beruf, in deiner Nachbarschaft? Wir haben gesehen, dass Gott die Hebammen belohnt hatte. Er segnete die Hebammen, weil sie ihn geehrt haben. Im 2. Mose 1, Vers 20 haben wir gelesen, Gott segnete die Hebammen, und das Volk der Israeliten wurde sehr groß und mächtig. In der Züricher Übersetzung steht, Gott ließ es den Hebammen gut gehen. Hier macht Gott deutlich in dem Segen, den er den Hebammen und auch dem Volk zukommen lassen hat, wie groß seine Macht ist. Und wir sehen auch, dass der Segen sich nicht nur auf uns beschränkt, sondern auf unsere Familie, auf das Volk, auf unsere Stadt, da wo wir wirken. Jeder hat seinen eigenen Bereich, die Familie, die Nachbarschaft, den Beruf. Überall da, wo wir wirken, können wir auch Gottes Segen sehen. Manchmal denken wir, dass wir in dieser Welt, wo das Böse um uns regiert, den Segen nicht so schnell sehen können. Die Welt feiert das Böse und wir denken, und wo sind wir? Doch Paulus ermutigt uns in Galater 6, Vers 9 bis 10. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Und in 2. Thessalonicher 3, Vers 13 gibt Paulus uns folgenden Rat. Und was es euch betrifft, liebe Brüder, so hört nicht auf, damit Gutes zu tun. So können auch wir in unserem Bereich einen positiven Einfluss für Gott ausüben und der Welt Gottes Segen und Liebe zeigen. Obwohl Schiffer und Pua nur wenig Platz in der Bibel einnehmen, nur 7 Verse, hinterlassen sie doch für uns eine Botschaft. Ich habe die Predigt mit Helden und Heldinnen überschrieben. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, sind alle Helden und Heldinnen, wenn wir Gottes Wort in unserem Herz haben, wenn wir uns davon leiten lassen. Wir brauchen keine Superkräfte, keinen Heldenanzug oder was auch immer wir in den Medien sehen, wie ein Held aussieht. Wenn wir Helden sein wollen, dann dürfen wir diese Punkte nochmal für uns vor Augen führen. Dass wir gottesfürchtig sein dürfen und dass Gott es segnet. Dass wir mit ihm Entscheidungen treffen, weil er uns dabei begleitet. Gott schenkt uns Weisheit, um jede Situation zu meistern. Auch wenn wir für andere eintreten. Wenn wir Gott treu bleiben, hat es nicht nur Auswirkungen auf mich selber, sondern es hat Auswirkungen auf meinen Nächsten, auf meine Familie und auf unsere Stadt, in der wir leben. Und wenn wir uns das anschauen, dann können wir sagen, jeder von uns kann ein Held oder eine Heldin sein. Und Gott möchte jeden Einzelnen aufrufen, so wie die Hebammen in seinem Umfeld zu wirken. Gegen das Böse einzutreten. Oft haben wir in unserem Umfeld nicht dieses liebevolle Miteinander. Und da können wir Gottes Licht strahlen lassen. Wenn wir Gott in unserem Herzen haben, wenn wir sagen, Gott zuerst, ist es nicht dieser Aufkleber, sondern es ist in unserem Herzen. Und es zeigt sich in dem, was wir tun. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns segnet, dass er bei uns ist. Und ich wünsche euch, dir und mir, ganz persönlich eine Beziehung mit Gott. Dass ihr eine feste Verankerung in dem habt, was in Gottes Wort steht. Dass ihr den Herausforderungen, die uns tagtäglich begegnen, entgegentreten könnt mit seiner Liebe. Das wünsche ich euch. Amen.